ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Da findet man jetzt im angrenzenden Wald so eine rostige, rote, riesige Pfütze, die so blubbert.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Franziska Hoppen.
Hallo.
Sven Lohmann.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Wir haben heute zwei ziemlich harte Themen, über die es sich aber unbedingt lohnt zu reden. Einmal geht es um die Folgen der Brandkatastrophe des Grenfell Towers, als vor 7 Jahren 72 Menschen ums Leben gekommen sind. Und du, Sven, du recherchierst gerade für einen Beitrag über Mülldeponien, aus denen hier überall in Großbritannien ungehindert Chemikalien aussickern. Wie groß ist das Problem? Wie viele Orte gibt es da, in denen Gift ausläuft?
Oh je, wir reden über 20.000 Deponien, wo die Behörden nicht wissen, was drin ist. Und das hat sich mittlerweile zu einem richtig großen, gigantischen Problem entwickelt für die Briten. Aber bevor wir da tief einsteigen, Gabi, wir müssen nochmal über ein anderes Thema reden. Letzte Woche habt ihr über Oasis gesprochen.
Ausführlich.
Und jetzt sind die Tickets quasi im Verkauf. Was ist denn der letzte Stand?
Ja, es gab ja viel Aufregung um diese Tickets da am letzten Wochenende. Die ganzen Zeitungen sind voll, weil einfach Millionen von Fans in ewigen Warteschlangen gehangen haben. Und auch ich habe in der Warteschlange gehangen. Doch, ja, weil ich dachte, wir müssen sowieso über das erste Konzert in Cardiff berichten. Und es wäre ja ganz gut, eine Karte zu haben, weil ob es Pressekarten für uns gibt, who knows. Ja, und dann, als ich einstieg, Warteschlange, 60.000 Leute, so ein Countdown. Ich bin dann noch einkaufen gegangen. Plötzlich waren es 2.000, bin ich schnell nach Hause. Weil ich dachte, jetzt aber ist es bald soweit. Ja, und dann kriegte ich halt so ein abgegrastes Stadion in Cardiff, wo ich mich erstmal orientieren musste, was da überhaupt noch ist. Und plötzlich kam so eine Meldung, wir glauben, Sie sind ein Bot und wir haben Ihre Sitzung aus Sicherheitsgründen beendet.
Nein.
Und Tausende, Abertausende hatten wirklich auch dieses Problem. Aber deswegen gibt es eigentlich gar nicht so viel Ärger, sondern wegen der dynamischen Preisgestaltung. Dass nämlich Tickets, die offiziell 150 Pfund kosten, plötzlich für 400 Pfund angeboten wurden, weil die Nachfrage so groß ist. Und das hat eben zu viel Ärger geführt, soweit sogar, dass der Premierminister sich bei der Fragestunde im Parlament dazu geäußert hat und gesagt hat, wir wollen dem jetzt nachgehen. Ich habe insgesamt im Labour-Kabinett eine große persönliche Betroffenheit wahrgenommen. Also sowohl Kulturministerin Lisa Nandy als auch Fraktionschefin Lucy Powell haben, glaube ich, selber auch in dieser Warteschlange gehangen. Und jetzt muss man mal klarstellen, das ist jetzt nicht Ticketmaster der Übeltäter, also diese Verkaufsplattform, denn es sind die Künstler selbst, die entscheiden, dass sie dieses dynamische Ticketpricing erlauben und ihren Fans nochmal extra tief in die Tasche greifen. Und ich weiß jetzt nicht wirklich, die EU hat sich jetzt auch eingeschaltet, weil Irland ja auch betroffen war mit Konzerten in Irland und man will dieser dynamischen Preisgestaltung an den Kragen. Ob die das verboten kriegen, weiß ich nicht. Es würde ja schon reichen, wenn es transparent wäre, wenn man vorher wüsste. Sie werden jetzt circa 6 Stunden in einer Warteschlange hängen, dann haben Sie 60 Sekunden Zeit zu entscheiden, ob Sie für 500 Euro einen Platz mit eingeschränkter Sicht in der letzten Reihe kaufen möchten. Also wenn man sich darauf einstellen könnte, dann wäre ja schon viel gewonnen.
Also dynamische Preisgestaltung heißt, so wie bei Flugtickets,
ja, genau.
Wenn mehr fliegen wollen, dann wird der
steigt
Preis,
der Preis.
So, genau. Also wenn viele nachfragen, wie bei dir 60.000, dann geht der Ticketpreis nach oben.
Das bestätigt die Vermutung, dass diese beiden zerstrittenen Brüder das Ganze vielleicht doch eher nur fürs Geld machen.
Ja.
Hast du denn jetzt ein Ticket bekommen?
Nein, natürlich nicht.
Oh nein.
Also müssen wir mal weiter gucken. Das Thema Oasis wird uns bestimmt vor dem Juli nächsten Jahres, bevor die ersten Konzerte stattfinden, auch noch weiter begleiten. Aber kommen wir jetzt erstmal zu was anderem und zwar zu dem Brand von Grenfell. Auch in Deutschland haben vermutlich noch viele Leute dieses Inferno vor Augen. Am 14. Juni 2017 fing im Grenfell Tower, das ist ein Hochhaus mit Sozialwohnungen im Westen Londons, in der Nacht ein Kühlschrank anzubrennen. Dieser Brand hat in Windeseile das ganze Gebäude lichterloh brennen lassen. Wie eine loderne Fackel stand das im Nachthimmel. 72 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Und nach diversen Zwischenberichten ist jetzt der Abschlussbericht einer Untersuchungskommission vorgelegt worden. Die ging der Frage nach, wer hat welche Fehler gemacht. Einmal bei der Rettung der Menschen aus dem brennenden Haus, aber auch schon vorher. Wer hat Warnungen missachtet, dass das Haus nicht sicher war? Wer hat entschieden, welche leicht entflammbaren Materialien an der Fassade zu verbauen? Und das Urteil der Kommission ist vernichtend. Die 72 Todesfälle hätten allesamt absolut vermieden werden können. Und Franziska, du hast diese Woche über das Thema berichtet und wir haben auch im Fernsehen verfolgt, wie dieser Bericht präsentiert wurde, die dort vorgetragen haben, denen ist zum Teil die Stimme weggebrochen und wir hatten auch Tränen in den Augen. Wer hat denn da nun alles versagt?
Also eigentlich so ziemlich jede Behörde und jedes Unternehmen, das mit diesem Sozialbau zu tun hatte. Und der Abschlussbericht spricht von Jahrzehnten des Versagens auf wirklich jeder Linie. Das ist eine sehr lange Liste, aber interessant, sich die mal im Detail anzugucken. Und das fängt an mit den Firmen hinter der Verkleidung an diesem Gebäude. Das wurde in den 70er Jahren gebaut. Man kann sagen, es ist ein brutalistischer, eher funktionaler, nicht besonders ästhetischer Bau. Der ist 2014 renoviert worden. Das sollte dieses Gebäude verschönern und energieeffizienter machen. Die Verkleidung, die da dran kam, kann man sich vorstellen wie so ein Sandwich. Von außen Aluminium und von innen ein Kunststoffkern. Das Aluminium schmilzt aber schnell, wenn das mit Flammen in Kontakt kommt und der Kunststoff da drin wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Die Firma, die dieses Produkt hergestellt hat, eine französische Tochter von einem milliardenschweren US-Unternehmen, wusste um diese Gefahr. Schon 2007, also 10 Jahre vor diesem Brand, hat ein Berater die Chefs dieses Unternehmens darauf hingewiesen, der soll gesagt haben, dass die Verkleidung wie so ein Laster Benzin fast wäre, so brandbeschleunigend. Und er hat auch vor dem giftigen Rauch gewarnt, der entsteht, wenn diese Verkleidung brennt. Und das Unternehmen soll das aber ignoriert haben und hat das Produkt weiterverkauft. Und E-Mails zeigen auch, dass es absichtlich die Wahrheit Verkäufern verschleiert hat. Auch bei der Schaumisolierung, die an dieses Gebäude kam, und dahinter steckt eine irische Firma, der wurde vorgeworfen, dass sie unehrliches Marketing betrieben hat. Die hat nämlich angegeben, dass dieses Produkt an Häusern über 18 Metern getestet wurde und dass das alles sicher sei, aber die Tests hatten das genaue Gegenteil ergeben. Und andere Firmen, die auch mit so Schaumisolierung gearbeitet haben, die haben sich gefragt, wie kann das denn sein bei uns? Kommt das aber, also wir haben irgendwie andere Testergebnisse. Und dann haben die wiederum angefangen, über ihre Produkte zu lügen. Der Regierung in Westminster ist vorgeworfen worden, dass sie Warnungen lange ignoriert hat. Das war 2010 die Koalition aus den Liberaldemokraten und den Konservativen, denen wirft der Bericht ganz konkret vor, dass sie so besessen waren von dem Gedanken, dass Red Tape irgendwie Wirtschaftswachstum verlangsamen könnte, dass sie so Dinge wie Brandschutz nicht besonders ernst genommen haben. Auch das Bauministerium hätte eigentlich viel eher reagieren sollen, weil es immer mal wieder Brände gab, schon seit den 90ern, die mit dieser Verkleidung zu tun hatten. Die Bezirksregierung in Kensington, die ein nicht profitorientiertes Unternehmen beauftragt hatte mit der Renovierung dieses Blocks, ist auch nicht darauf eingegangen, dass die Bewohner in dem Gebäude immer wieder ein toxisches Verhältnis mit diesem Unternehmen bemängelt haben. Die haben immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass es Mängel in dem Gebäude gibt, insbesondere was Brandschutz angeht. Und das ist von diesem Unternehmen ignoriert worden. Die Architekten haben auch sehr lasch Richtlinien interpretiert. Und dann wurde zuletzt auch der Feuerwehr vorgeworfen, dass sie nicht,
das eine war der Bau und das jetzt die Rettung selber.
Dass sie nicht richtig reagiert hat. Und es gibt eine Regelung bei der Feuerwehr, was Brände in Hochhäusern angeht, und das ist die sogenannte Stay-Put-Policy. Wenn die Menschen dann die Feuerwehr anrufen, dann sagt die, bleibt mal lieber in euren Wohnungen, bis wir kommen, bis alles sicher ist und dann könnt ihr wieder rauskommen. Und das war ein Fehler bei diesem Brand. Die Feuerwehr konnte in der Zentrale nicht wissen, wie problematisch dieses Gebäude ist und hat den Menschen viel zu lange erzählt, sie sollen in ihren Wohnungen bleiben. Ich habe einen O-Ton von einem Feuerwehrmann, der einmal erklärt, wie es zu dieser Maßnahme kommen konnte.
Its principles are founded on a building working as it should. At the time, as a firefighter on the ground, we had no idea that the building wasn't built as it should be, that areas were compromised, that fire doors weren't fitted, that smoke vents wouldn't open, that the outside of the building was effectively covered in petrol, you know, a flammable material that's going to burn rapidly. Window sills weren't fitted correctly. You know, there were a cataclysmic list of failings with the building.
Also dieser Feuerwehrmann sagt, die Empfehlung, dass die Leute in ihren Wohnungen bleiben sollen, wenn es brennt, die basiert auf der Annahme, dass es sich um ein gewöhnliches Gebäude handelt. Die Feuerwehr in der Zentrale wusste nicht, dass das Haus nicht gebaut war, wie es hätte sein sollen. Also die Brandschutztüren passten nicht, die Rauchabzüge funktionierten nicht. Das ganze Haus war eben mit diesem brennbaren Material verkleidet. Die Fenster waren irgendwie nicht richtig eingebaut. Und es war eben eine katastrophale Liste von Versäumnissen, während die Feuerwehr vor Ort dann vor diesem Inferno stand und irgendwie auch nicht richtig wusste, was sie machen sollen. Da ist nochmal ein O-Ton von diesem Herrn.
We came into a lot of difficulties on the way up the stairwell. We had the hose became tangled. We didn't really have enough air to get there and back out, which we knew at the start. So by the time we'd made it to the 15th floor, temperatures were in excess of 550 degrees Celsius. We could feel our skin burning through our fire gear. We still hadn't secured a water supply. We had a tangled hose and our emergency whistles were going off on our breathing apparatus sets, telling us that we were running out of air.
Also die Feuerwehr war gar nicht richtig vorbereitet. Sie hatten nicht genug Sauerstoff. Der Wasserschlauch war verknotet, aber sie hatten sowieso auch nicht genug Wasser. Die Leiter, hat er dann auch gesagt, reichte eigentlich gar nicht hoch genug, eher bis in den 11., 12. Stock. Dann sind die Feuerwehrleute eben zu Fuß irgendwie hochgelaufen, hatten nicht genug Sauerstoff, haben an die Türen gehauen und es war aber eigentlich auch viel zu heiß dafür. Und dieser Feuerwehrmann heißt übrigens Ricky Nuttall.
Premierminister Keir Starmer hat im Namen des britischen Staats um Verzeihung gebeten, die Familien der Tragödie, aber auch das Land. 7 Jahre lang haben jetzt die Angehörigen auf diesen Report gewartet. Wie geht das denn jetzt weiter? Wird denn da jetzt jemand zur Rechenschaft gezogen?
Also Polizei und Staatsanwaltschaft, die ermitteln. Und zwar gegen 58 verdächtige Personen und gegen 19 Unternehmen. Mögliche Anklagen wären zum Beispiel Corporate Manslaughter, also Totschlag, Gross Negligence Manslaughter. Ich würde das mal übersetzen als Totschlag irgendwie durch grobe Sorgfalt, ja, Fahrlässigkeit und auch Betrug. Aber die Polizei hat jetzt gesagt, sie muss eben erstmal diesen Bericht, und der hat, ich glaube, 1700 Seiten, Zeile für Zeile durcharbeiten, bevor das an die Staatsanwaltschaft gehen kann. Das wird nochmal voraussichtlich 12 bis 18 Monate dauern. 180 Polizisten sind damit beschäftigt. Also das heißt, wann und wie es zur Anklage kommt, ist noch nicht klar. Und das heißt, die Angehörigen der Opfer, die seit Jahren Gerechtigkeit wollen, könnten fast ein Jahrzehnt warten, bis Verantwortliche bestraft werden.
Und das Ganze hat ja noch eine weitere Dimension. Es brennt fast jeden Tag in London. Auch an dem Tag, als der Bericht rauskam, stand gerade ein Wohnhaus in Ost-London in Flammen. In der Woche davor, da hatte es in Dagenham gebrannt und dort hatte auch der Feueralarm versagt. Es gab keinen Feueralarm und es war ein Wunder, dass alle 100 Menschen aus diesem Haus fast unverletzt gerettet werden konnten. Und nach Grenfell wurde ja festgestellt, dass allein in London rund 700 Gebäude eine ähnlich leicht brennbare Außenfassade haben wie Grenfell. Landesweit sind es Tausende.
4.600.
Also es wird darum gestritten, wer ist dafür verantwortlich, wer muss dafür bezahlen, diese Fassaden auszutauschen. 1 Milliarde an staatlichen Mitteln hat es schon gegeben, aber erst in 58% der betroffenen Gebäude ist überhaupt schon mal was passiert. Und wir beide wohnen auch in Gebäuden, die davon betroffen sind und kriegen auch mit, was da gerade passiert. Wie sieht das bei dir aus?
Also ich wohne in einer umgemodelten alten Fabrik, die hat auch Verkleidung. Ich weiß nicht, ob es diese bedrohliche Art von Verkleidung ist, aber was bei uns der Fall ist, ist, dass wir einfach keine Feuermelder hatten. Mhm. Ich bin da eingezogen, es gab keine Feuermelder, was schon irgendwie kurios ist, 2024. Und ich habe mich immer gewundert, wer sind diese Menschen in Warnwesten, die durch das Haus laufen? Das waren Fire Marshals, also quasi lebendige Feuermelder, deren Aufgabe es war, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht, das Haus zu evakuieren. Und die waren auch super nett. Ich habe mich dann mit so einem älteren Herrn noch angefreundet. Der hat mir geholfen, meinen Fahrradreifen zu reparieren, als er kaputt war. Aber ich dachte auch, so, wenn es jetzt brennt, weiß ich nicht, ob du durch die 5 Stockwerke rennst und uns da nachts alle wachklingelst und hier rausbringst Teile.
Also bei mir ist es eine Fassade, die ausgetauscht werden muss. Ich habe das durch Zufall erfahren, als ich nämlich versehentlich einen Brief an meinen Vermieter geöffnet habe, der unklar adressiert war. Und ich habe ihn dann gefragt, was ist da mit der Fassade los? Was steht da von Streit um Finanzierung von Fassadenaustausch? Und dann kam die ganze Geschichte raus. Er hat mich vor dem Einzug natürlich auch nicht darüber informiert. Und dann hieß es plötzlich im vergangenen Sommer von heute auf morgen, es müssen alle Balkone geräumt werden. Man kann den ganzen Sommer über nicht auf dem Balkon. Die Fassade wird abgerissen. Ich glaube, ich war die Einzige, die ihren Balkon geräumt hat, deutsch wie ich bin. Es ist dann auch nichts passiert. Seitdem lebe ich mit halb leerem Balkon. 14 Monate ist das jetzt her. Und wir haben aber ein Alarmsystem eingebaut gekriegt, ein sehr scharfes Alarmsystem. In jedem Raum ist ein eigener Hitzemelder. Und mindestens einmal im Monat gibt es Fehlalarm, meistens nachts. Gestern Abend 23:50 war es wieder soweit, ohrenbetäubender Lärm. Dann überlegt man, lohnt es sich, sich jetzt anzuziehen, sich auf die Straße zu stellen und zu warten, bis, was dann immerhin passiert, 7 Feuerwehrautos in Blitzesschnelle da sind, die dann durchs Haus stiefeln und feststellen, es ist ein Fehlalarm und alles wieder ausstellen. Aber ich hatte auch schon mal, dass ich 1,5 Stunden nachts auf der Straße gestanden habe, weil es so lange dauerte, bis sie den Alarm wieder ausgestellt haben. Und ich meine, ja, da kann man sich jetzt drüber beschweren, aber natürlich wäre es sehr viel schöner, wenn die Fassade endlich ausgetauscht würde und man das Gefühl hat, man ist wieder in einem sicheren Haus. Einen tröstlichen Gedanken habe ich, meine Wohnung kann nicht verkauft werden, solange sie diese Fassade hat, weil keine Bank einen Kredit gibt für eine Wohnung, was auf der anderen Seite für Menschen, die ihre Wohnungen verkaufen wollen, ein großes Problem ist, auch wieder. Aber gut, ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch erleben werde hier in London, wie die Fassade ausgetauscht wird. Oder ob das an mir vorübergeht.
Das ist immer ein Problem mit diesen unklaren Verantwortlichkeiten, ne?
Ja,
genau. Der erste Impuls ist ja, das ist gefährlich, das muss ja sofort ausgetauscht werden. Aber wenn man dann ins Detail geht und nicht klar ist, wer am Ende die Kosten dafür auch übernimmt, dann passiert natürlich nichts und das ist eigentlich dramatisch.
Ja. Ja, und ich meine, diese Menschen, die das machen sollten, die standen schon bei mir auf dem Balkon und haben alles inspiziert und ich dachte, Montag geht's los und dann sind sie nie wieder aufgetaucht. Also das sind auch so Sachen, die einen wirklich wundern.
Ja.
Ja, im Grunde kommen wir jetzt von einer Katastrophe zur nächsten, Sven. Du arbeitest in einem Bericht für den Weltspiegel und bist auf Mülldeponien unterwegs gewesen, zum Beispiel in Staffordshire. Was hast du da gefunden?
Also da gilt ein Ort als der stinkendste Ort in Großbritannien und das liegt daran, dass inmitten dieses Ortes eine große Mülldeponie ist. Das ist ein ehemaliger Steinbruch und man hat vor ein paar Jahrzehnten entschieden, das ist doch wunderbar, um da Hausmüll, aber auch Industriemüll reinzukippen. Und es stinkt in diesem Ort nach faulen Eiern. Und da kommt wohl so eine Art von Schwefelwasserstoff permanent raus. Und die Menschen dort leiden wahnsinnig unter dieser Mülldeponie. Also ich habe Leute getroffen, die haben ihre Haustüren quasi mit so Tapes verklebt, damit der Geruch da nicht reinkommt. Dann haben sie ihre Spülbecken, da haben sie extra nochmal was draufgelegt, damit der Geruch da nicht reinkommt. So kleine Öfen oder auch Kamine, die sind mit Kissen zugestopft, weil überall kommt dieser Geruch rein. Und ich hatte vorher gedacht, ja okay, so schlimm wird es nicht sein. Aber wenn man dann dahin kommt, merkt man, auch wenn vielleicht der Geruch nicht so stark ist, dass es etwas mit deiner Atmung macht. Also du kriegst plötzlich so einen trockenen Hals und es fühlt sich an, als würde so ein Reiz entstehen. Und ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Fleck gesehen, die so Inhalierer gehabt haben, weil dieser Ort leidet fast kollektiv unter Atemwegsprobleme. Und ich habe auch den Allgemeinmediziner, den Lokalen getroffen und der hat tausende Patienten, die Probleme haben. Atemwegsprobleme ist das eine, was zurückzuführen ist auf diesen Gestank, aber auch sowas wie Schlafmangel, weil der Geruch lässt dich nachts aufwachen. Und wenn du permanent nicht schlafen kannst, dann macht das richtig, richtig krank. Also dieser Ort ist wahnsinnig am Leiden. Es gibt natürlich eine Kampagne. Seit Jahren Menschen, die fordern, dass diese Mülldeponie geschlossen wird, weil es einfach akut ist. Aber es passiert nichts.
Was würde geschlossen heißen? Also tun die da immer noch was rein?
Ja.
Oder ach, das ist auch noch aktiv?
Ist eine aktive, nein, es ist eine aktive Mülldeponie. Also wir sind extra früh aufgestanden. Morgens um 6 Uhr fahren die LKW da rein und dann wird der Müll abgekippt. So richtig weiß man auch nicht, was da abgekippt wird. Denn ein Problem ist auch, dass die Industrie sich im Prinzip selbst reguliert. Also eine Firma, die Müll hat, die sagt, hier kommt jetzt mein LKW mit Müll und da ist das und das drin. Und dann sagt die Mülldeponie, ah ja, da ist das und das drin. Also schreiben wir jetzt auf, das und das ist drin. Und das wird so an die Behörde gemeldet. Und die Behörde sagt, aha, das und das war also da drin. So. Und das öffnet natürlich Tür und Tor, dass da Dinge reinkommen, die da nicht reingehören. Und das ist auch die große Vermutung der der Menschen da vor Ort, dass da Industriemüll, Chemikalien abgelagert worden sind, die da nicht reingehören, die das Ganze natürlich auch nochmal verstärken. Da laufen schon Gerichtsverfahren und so weiter und so fort, aber es ist diesem Betreiber nicht beizukommen, es wird weitergemacht. Und man hat auch so das Gefühl, der kann machen, was er will, weil es gab gerade im Frühjahr, gab es wieder eine extreme Geruchsbelästigung und da hat die Aufsichtsbehörde der Regierung gesagt, ihr habt jetzt mal 14 Tage ein Verbot, ihr dürft nichts mehr an Müll annehmen, wir müssen da mal hingucken. Und da haben die einfach nach 10 Tagen wieder angefangen und weiter betrieben und die LKW kamen wieder und das hatte irgendwie auch keine Konsequenzen. Und ja, da ist eine richtig große Wut in diesem Ort.
Also das heißt, es gibt gar keine richtigen Regeln, Auflagen, Aufseher für sowas?
Also es gibt Regeln und es gibt quasi auch Auflagen, aber es gibt niemand, der das am Ende so überprüft, dass du quasi das Gefühl hast, okay, die gleichen jetzt ab, wir haben hier unsere Regeln. Das ist der Stand mit dieser Mülldeponie und das ist, sind Werte überhöht, da müssen wir jetzt was tun.
Das ist fast wieder wie diese Angst vor dem Red Tape.
Genau. Und es gibt sogar noch eine Stufe mehr. Dann hat diese Aufsichtsbehörde hat extra Messgeräte aufgestellt um diese Mülldeponie herum und hat jetzt nach einigen Jahren festgestellt, dass sie immer erhöhte Werte dort haben. Dass aber ihre Messgeräte falsch eingestellt worden waren. Und jetzt, wo sie richtig eingestellt haben, sind die Werte noch mal viel weiter über den eigentlichen Richtwert. Ja. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, aha, okay, dann wird jetzt gegen den Betreiber vorgegangen. Wird es aber nicht.
Was gäbe es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Also müsste man das da wegräumen oder kann man das versiegeln? Oder?
Ja, das ist das, dass du eigentlich diese Deponie dann verkappst, dass du da richtige Plan drüber legst, dass da jetzt erstmal nichts mehr rauskommt. Natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, das muss richtig gesäubert werden, weil man weiß ja nicht, was drin ist. Es gibt bei den Anwohnern auch die Sorge, dass im Prinzip dort Gase entstehen dann unterhalb des ganzen Mülls und dass das vielleicht so eine Art tickende Zeitbombe ist, dass das vielleicht auch irgendwann mal explodieren kann. Gott. Aber dadurch, dass man ja nicht genau weiß, was da drin ist, ist das natürlich nur eine Hypothese. Man weiß nicht, wie dramatisch es
ist. Und es versickert ja auch, es gelangt ja ins Grundwasser. Also selbst wenn man oben dicht macht.
Das haben wir an anderen Mülldeponien schon erlebt, dass es dann irgendwie raussickern kann und in die Umwelt kommen kann. Es gibt einen Ort, das ist eine Mülldeponie, die ist bereits geschlossen und da findet man jetzt im angrenzenden Wald so eine rostige, rote, riesige Pfütze, die so blubbert und die auch stinkt und das sind halt Chemikalien, die sind aus dieser Mülldeponie einfach ausgesickert. Und es soll tausende Mülldeponien in Großbritannien geben, die quasi ihre Chemikalien nicht halten können in der Deponie und die rausfließen und so in die Umwelt und ins Grundwasser gelangen. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, die Ignoranz, die man irgendwie auch so spürt. Bei der Mülldeponie in dem sehr stinkenden Ort gibt es gerade ein Neubauprojekt. Da entstehen viele neue Häuser. Direkt an der Mülldeponie.
Ja, im Grunde ähneln sich diese beiden Fälle, die wir jetzt eben besprochen haben, in sehr vielen Aspekten. Nämlich, dass niemand Verantwortung übernimmt, dass es Schlendrian nicht hingucken gibt und alle denken, ja, läuft schon irgendwie.
Zahnlose Aufsichtsbehörden.
Ja. Lässt einen so ein bisschen fassungslos zurück, dass auch die Anwohner dann ja so hilflos sind. Und
absolut hilflos.
Eigentlich kann man nur wegziehen. Ne?
Absolut hilflos. Und es ist so, dass die Gemeinde ist dagegen, die möchte, dass geschlossen wird. Der lokale Abgeordnete schreibt permanent an die Regierung und möchte, dass das geschlossen wird. Es gibt 10.000 Beschwerden mittlerweile über diese Mülldeponie und niemand erreicht irgendwas. Also wie groß kann eigentlich der Druck sein? Und trotzdem passiert da nichts.
Ja, also wirklich deprimierende Sachen, die wir hier heute gehört haben, aber jetzt zum Schluss noch ein bisschen was Fröhliches. Wir haben Podcast-Hörerinnen-Post bekommen, zum Beispiel von Kati, die hier in London lebt und die unsere Veranstaltungstipps schätzt. Zum Beispiel die Summer Exhibition in der Royal Academy fand sie super. Und sie hat geschildert, dass sie eines Tages auf dem Weg in der Overground-Bahn saß zum Hampstead Heath. Dabei hat sie unseren Podcast gehört und unser Kollege Christoph hat in dem Augenblick den Tipp gegeben, dass man doch mal einen schönen Sommerausflug in den Hampstead Heath machen könnte. Und hat sie gesagt, was für ein verrückter Zufall. Und dann fiel Kathi ein, dass ich mal erwähnt hatte, dass ich Robbie Williams interviewt hätte. Und sie bittet jetzt darum, dass ich das nochmal im Podcast erzähle. Dann würde sie den Podcast nämlich in einem Café hören und würde hoffen, dass Robbie Williams dann am Nachbartisch sitzt. Und ja, Kathi, ich habe mir überlegt, wen ich dir noch alles an den Nebentisch zaubern könnte, wenn das vielleicht funktioniert mit dieser Masche. Also Keith Richards, John Bon Jovi, Brian Adams,
Sir Simon Rattle
bringt Franziska mit ein. Hast du auch noch jemanden?
Coldplay,
amazing. Also, wenn du einen von denen triffst, dann melde dich bitte wieder bei uns, liebe Kathi. Wenn Sie uns auch schreiben wollen, dann gerne an podcast.london@ndr.de für heute sagen tschüss.
Franziska Hoppen,
Sven Lohmann
und Gabi Biesinger. Tschüss.
Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann, die Host von 11KM. 11KM, das steht für 11 Kilometer. So weit ist es nämlich bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und tief tauchen wir auch mit unseren Geschichten. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD tauchen wir ab in ein Thema in aller Tiefe. Ihr geht mit auf verdeckte Ermittlungen oder seid dabei, wenn meine Kolleginnen und Kollegen endlich das zentrale Puzzleteil in einer Recherche finden.
Wir haben da lange rumgeknobelt, wie machen wir das? Aha. Wenn man das weiß, wieso lässt man das zu? Dann hatten wir uns entschlossen, wir fahren einfach hin. Und wir haben dann da angeklopft, geklingelt, gefragt den Firmenchef, ob er weiß, dass er Server an die Hisbollah vermietet. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Nein, das weiß ich nicht. Wir seien die Ersten, die ihm das sagen würden.
Wir mieten einen physischen Server und wir haben keinen Zugang auf den Content. Wir haben noch keine Informationen.
Wenn das alles so stimmen würde, was wir ihm da sagen, dann würde er den sofort offline nehmen. Das hat er dann auch gemacht.
11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's von Montag bis Freitag. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek und ihr findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao!